das amerikanische System macht es da einem wirklich nicht einfach, auch wegen der ganzen Kohle, die da halt reinfließt. Als die Partei mal wieder zusammenkam, um Bernie Sanders zu verhindern, ist ja kurz auch Michael Bloomberg, der auch mal Bürgermeister war in New York, dem dieses riesen Medienunternehmen gehört, da eingestiegen, hat da ohne Ende Kohle in den Wahlkampf gehauen. Haben sie mit Mamdani ja auch gemacht, aber bei dem hat es nicht geklappt.
Herzlich willkommen bei Jacobin Weekly. Ich bin Lauren Ballhorn, Chefredakteur von Jacobin. Jacobin ist bekanntlich eine ursprünglich US-amerikanische Zeitschrift und ich bin bekanntlich ursprünglich ein US-Amerikaner. Dennoch sprechen wir in diesem Podcast doch relativ wenig über das Land, in dem ich die ersten 2 Jahrzehnte meines Lebens verbracht habe. Vielleicht auch in letzter Zeit, weil es einfach ein bisschen zu dunkel war. Doch seit letzter Woche gibt es wieder ein bisschen Hoffnung und die heißt Zoran Mamdani, der neue Bürgermeister von New York City. Zoran hat die Wahl gewonnen, zusammen mit vielen anderen Demokraten in anderen Bundesstaaten, zu einem Zeitpunkt, wo Donald Trump das Land in das längste sogenannte Government Shutdown seiner Geschichte geführt hat, wo Millionen Angestellte der Bundesregierung nicht gezahlt, also kein Gehalt erhalten haben, wo auch viele notwendige Critical Infrastructure gar nicht mehr laufen konnte, weil die Regierung letztendlich oder mehr oder weniger zum Stillstand gebracht wurde. Dass Zoran jetzt so überzeugend gewinnen konnte in der größten Stadt des Landes, ist vielleicht auch ein Zeichen, dass die Revolution, die Bernie Sanders bereits 2016 angefangen hat, vielleicht doch nicht ganz beendet ist in den USA und dass es doch noch Hoffnung gibt für eine linke Politik jenseits von Donald Trump und auch jenseits von Joe Biden und seinen vielen Klonen in seiner Partei. Wir werden gleich darüber sprechen mit dem Freund der Zeitschrift, Jörg Wimmerle-Senner. Jörg war lange Außenkorrespondent für die Zeit in den USA, hat in New York lange gelebt und schreibt immer wieder für Taz, Welt, aber auch Jacobin über linke Politik, sowohl in Deutschland als auch in den USA. Und ich freue mich besonders, weil wahrscheinlich sogar ich ein bisschen von ihm lernen kann. Ich wohne nämlich schon sehr lange nicht mehr in den Vereinigten Staaten, bin aber nächste Woche da, um Thanksgiving mit meinen Eltern zu verbringen und bin gespannt, was sich alles in den letzten Jahren verändert hat. Gleich geht's weiter mit Jörg, davor aber der obligatorische Erinnerung, die wir jede Woche bringen, wenn du den Podcast magst, bitte liked uns, gefällt uns, abonniert uns und postet irgendwas Nettes drunter in den Kommentaren und vielleicht willst du auch den Podcast an Freunde oder Bekannte weiterempfehlen. Das war's von mir, bis gleich mit Jörg. Hallo Jörg und herzlich willkommen bei Jacobin Weekly. Schön, dich dabei zu haben.
Danke für die Einladung. Grüß dich.
Ja, es gibt eigentlich sehr, sehr viel zu besprechen. Wir haben eigentlich seit fast, glaube ich, einem Jahr keine Folge über die USA gemacht in diesem Podcast. Deshalb müsste man eigentlich schon bei Januar 2024 oder Quatsch 25 anfangen. Aber lass uns erstmal im November bleiben. Vor 1,5 Wochen ungefähr wurde Zoran Mamdani zum Bürgermeister New Yorks gewählt, eine Stadt, in der du selber auch eine Zeit lang gelebt hast und wo du über die USA berichtet hast. Mich würde zuerst interessieren, als jemand, der die amerikanische Politik lange und sehr eng verfolgt hat, ob jetzt Mamdanis Aufstieg dich überrascht, beziehungsweise vielleicht kann man das auch im Vergleich setzen mit dem anderen New Yorker, der gerade eine große politische Karriere in den USA macht, Donald Trump. Also ob die beiden dich überraschen nach deiner Zeit in den Staaten.
Naja, also Donald Trump hat mich wenig überrascht. Also es hat mich auch gerade auch nicht überrascht, dass er wiedergewählt wird. Ich habe das ja prognostiziert. Was Mamdani angeht, ja, also ich folge natürlich auch einer Million linken Twitter-Accounts in den USA. Deshalb hatte ich den schon relativ früh auf dem Radar. Und was ich ganz interessant fand, ist so eins seiner großen ersten viralen Videos, war ja, dass er irgendwie nach der Wahl 2024 halt einfach in den Outer Boroughs nachgefragt hat, warum die Leute irgendwie Kamala Harris nicht gewählt haben und warum die nicht wählen wollten. Die halt einfach gesagt haben, die haben mir nichts anzubieten. Diese Leute haben mir nichts anzubieten. Und dieser Sprung von da zu der Kampagne, wo der gesagt hat, okay, was kann ich denn anbieten? Ne? Was sind die Probleme hier in dieser Stadt? Was kann ich dagegen machen? Und das ist teilweise, also das erste große virale Video als Kandidat, das er gemacht hat, da ist er einfach, ich glaube, es müsste am Zuccotti Park gewesen sein, wo diese ganzen Foodtrucks stehen, kennt man noch von Occupy, und ist da einfach hingegangen und hat dann so Food-Vendors, ne, die halt irgendwie Chicken and Rice verkaufen, Lamb and Rice, ne, gefragt, nur $10, warum kostet das so viel? Und die meinten, na gut, eine Lizenz, um hier zu verkaufen, kostet $600. Derjenige, dem die gehört, dem zahle ich $20,000 dafür. Und das ist ja was, das würde ja sogar schon fast in so eine Abundance-Agenda reinpassen, von wegen, es gibt irgendwie eine Überregulierung, aber es ist einfach, okay, dein Hähnchen könnte $2 weniger kosten. Ne? Und dann hier die drei Gesetze habe ich eingebracht, Eric Adams macht nichts daneben. Das ist einfach unfassbar nah dran an den Leuten. Und so hat er seine Kampagne halt auch immer weiter betrieben. Ne? Also der hat Leute interviewt, ne, immer stark an der Basis gearbeitet. Der ist ja einmal in einer Nacht komplett Manhattan, einfach von Washington Heights runter bis zum Battery Park gelaufen. Und hatte damit am Ende eine Menschentraube um sich wie irgendwie Forrest Gump, als er durch Amerika läuft. Und das ist halt einfach angekommen. Also ich habe selber auch mit Leuten in New York telefoniert, die gesagt haben, ja, pf, keine Ahnung, ich kannte, also wer kennt schon irgendwelche State Assembly Member, ne, irgendwie, ja, irgendwie in New York City. Wobei, da gibt's auch ein paar coole Linke, so Tiffany Caban und sowas. Aber der meinte, ja, ich habe halt diese Clips gesehen, ne? Und irgendwie, und die Inhalte haben halt zu mir gesprochen. Insofern war ich dann nicht so überrascht, dass es dann so schnell nach oben ging, weil er war ja bei Emerson irgendwie in der Umfrage im Februar, war noch irgendwie bei 1% und alle irgendwie Cuomo bei 33%. Und wir wissen ja jetzt alle, wie man sowas drehen kann. Und das ist natürlich klar, für eine Linke, die jetzt nicht unbedingt große Erfolge gefeiert hat in den USA in letzter Zeit, natürlich relativ interessant und wahrscheinlich auch inspirierend.
Ja. Du wirst es kennen genauso gut wie ich. Immer wenn es in den Vereinigten Staaten, manchmal vielleicht auch im Vereinigten Königreich, aber vor allem in Vereinigten Staaten, weil irgendein großer Philosoph hatte mal gesagt, jeder Europäer lebt halb in den USA. Und ich denke, das ist für Deutsche noch umso mehr der Fall. Ein solch großes Land mit so wenig eigener Kultur und Politik. Und dann fängt immer die Projektionsfläche sozusagen an. Und wir haben in den letzten 1,5 Wochen erlebt, wie jede Mitte-Links-Partei in Deutschland, von der SPD zu Grüne und auch Linkspartei, versucht, Mamdani sozusagen für sich zu vereinnahmen, und sehen aber auch, wie dann die bürgerliche Mitte durchaus zumindest zum Teil auch Panik kriegt. Es gab auch eine Reihe von manche weniger, manche mehr interessanter Beiträge in linken Zeitschriften über die Notwendigkeit des politischen Charismas, dass Linke sehr, sehr lange Angst vor diesem Faktor hatten. Aber Mamdani belegt oder beweist, dass das wichtig ist. Ich würde eher vermuten, es gibt halt wenig charismatische Linke in Deutschland. Nicht, dass wir Angst vor dem Faktor haben. Aber was ich dich eigentlich fragen will, ist, kannst du vielleicht aus einer europäischen Perspektive und auch als jemand, der länger in New York gelebt hat, kurz runterbrechen, was waren dann eigentlich die Eckpunkte von Mamdanis Wahlprogramm, das für die Leute, für die Wähler so zentral waren? Weil jeder wird, also hierzulande wird jeder quasi sein Thema da rein projizieren. Manche sagen, das war Palästina, andere sagen, das waren Mieten. Matthias Brotkorb hat gesagt, sein Wahlprogramm liest sich wie eine sozialistisch-postkoloniale Märchengeschichte.
Mhm. Ja, bricht es mal runter. Wer kennt nicht Free Buses von Edward Said, ne?
His best book.
Ja, ja. Also ich glaube, wie gesagt, ich hab ja mal ein paar Jahre in New York gelebt. Viele Leute waren da schon mal zu Besuch, haben wahrscheinlich festgestellt, ist relativ teuer da. Aber wenn man da Resident ist, wenn man da lebt, ist es einfach noch mal eine ganze Ecke teurer. Also ich habe gerade bei Silo nachgeguckt, das ist so das amerikanische Immo-Scout, Durchschnittsmiete $3,600. Kinderbetreuungskosten, Kita, $1,500 im Monat. Dann kannst du dir ja überlegen, wie viel Geld du verdienen musst, um überhaupt irgendwie am normalen Leben teilnehmen zu können. Und das bricht halt vielen New Yorkern das Genick, ne? Also es gibt Umfragen, dass einfach 3/4 der New Yorker, also bis in die obere Mittelschicht hinein, einfach Geld versuchen zu sparen, bei Lebensmitteln zum Beispiel, die da auch extrem teuer sind, um halt irgendwie einfach über die Runden zu kommen. Und das ist halt genau das, worauf Mamdani eingestiegen ist, ne? Also diese drei Kernforderungen. Erstmal Rent Freeze, ne? Also zumindest für die staatlich regulierten Wohnungen, was ungefähr die Hälfte sind. Damit man einfach mal zumindest mal ein paar Jahre lang keine Mieterhöhungen hat, um überhaupt in dieser Stadt leben zu können. Dann Free Buses, ne? Also das ist gerade für arme New Yorker ist es wichtig. Also in New York ist es halt so, dass die Mietpreise sich sehr stark gruppieren um U-Bahn-Stationen, weil du dich einfach ansonsten gar nicht in der Stadt bewegen kannst. Das heißt, wenn du nah an der U-Bahn-Station wohnst, ist die Miete teurer. Das heißt, weiter weg von den U-Bahn-Stationen kommst du halt nur mit dem Bus hin, ne? Und da sind die Apartments billiger. Also es gibt ganze Co-op City zum Beispiel, ne? Ist ein riesen Arbeiter Wohnburg in der Bronx, ist überhaupt nicht angebunden ans U-Bahn-Netz. Ne? Und was weiß ich, wie viele, keine Ahnung, 10.000 Leute da wohnen. Und das ist natürlich extrem wichtig, dann halt irgendwie darauf zu gehen. Eine Mindestlohnerhöhung ist natürlich auch extrem wichtig. Ich finde auch die Idee mit den öffentlichen Supermärkten gut, weil die einfach, weil es einfach so teuer ist, da zu leben.
Und kannst du darauf noch kurz eingehen? Also was genau, weil das ist auch zum Beispiel auch eine Forderung, die für viel Spott gesorgt hat, auch in zum Teil in europäischen Medien. Was genau fordert er eigentlich mit den Supermärkten?
Also so 100% habe ich mich da auch nicht eingelesen, aber ich glaube, dass er halt irgendwie versucht, also es gibt es auch in anderen Bundesstaaten, glaube ich, auch schon irgendwo halt so eine Grundversorgungs-, Nahrungsmittel, so Community Stores halt einfach, die dann auch nicht zu Marktpreisen dann Dinge verkaufen. Was natürlich dann auch genau wie diese Mietpreisbremse eine Auswirkung darauf hätte, wie andere, was andere Stores, kommerzielle Anbieter dann irgendwie rausgeben. Aber ich glaube, dass das Messaging, das damit zusammenhängt, ist das, also Trump hat ja dann auch in irgendeinem Interview gesagt, er hält sich irgendwie für sexier als Mamdani, und Mamdani wurde dann danach gefragt, also in dieser typischen Fashion, ne, irgendwie, oh, der hat aber das gesagt, jetzt antworten wir mal darauf, hat er gemeint, nö, das ist jetzt nicht mein Thema ist Lebenshaltungskosten in New York. Das resonated, also gerade natürlich auch mit jungen Leuten, ne, in New York, die es halt noch schwerer haben, aber wenn ich mal so ein bisschen aus meinem Bekanntenkreis erzählen kann, also ich kenne Leute, die mussten zu ihren Eltern zurück nach Yonkers ziehen. Und das, obwohl die okay verdienen. Ne?
Ja.
Die auch nicht heiraten, die auch keine Kinder kriegen, weil Lebenshaltungskosten halt so hoch sind. Und das sorgt natürlich auch dafür, dass sich New York in den letzten Jahren immer mehr in so eine Professional Class Stadt verwandelt hat, weil jeder, der irgendwie ein Familienleben haben möchte oder so, natürlich aus der Stadt halt irgendwann weggeht. Ne? Also und gerade so die Working Class, die er auch abgeholt hat, also die Leute, die in Bodegas arbeiten, weißt du, die Doorman sind irgendwie an der Upper East Side, das sind Leute, die er halt abgeholt hat. Und das ist einfach ein absolut singulärer Fokus. Gerade wenn man das auch vergleicht mit seinen Widersachern, die ja nur hier einfach nur Israel zum Thema gemacht haben.
Aber war das nicht genau der Vorwurf gegen ihn, dass er vor allem auch die Professional Class abholt, dass er in Sprache der Springerpresse die woke Elite vielleicht abholt, aber nicht die Arbeiterklasse, nicht die normalen Wähler?
Also die woke Elite sind, glaube ich, nicht 50%+ in New York, die er geholt hat. Ja, es stimmt natürlich, klar. Also natürlich in Bushwick, also da hat er, glaube ich, in einzelnen Wahlbezirken 98% geholt. Das ist ein relativ hipper Stadtteil, klar. Und es gibt natürlich auch so, wie ich immer sage, so der Sopranos-Teil von New York, der Staten Island oder so, wo er nicht besonders gut abgeschnitten hat, aber was so Leute und der unteren Mittelschicht angeht, da hat er ein deutliches Plus gehabt. Was ja interessant ist, auch im Vergleich zur Bürgermeisterwahl von vor 4 Jahren, da gab es eigentlich keine wirklich, außer vielleicht Garcia, keine wirkliche linke Kandidaten, die es da gab. Und gerade so in den ganzen schwarzen Vierteln, ne, in der Bronx zum Beispiel, hat halt Eric Adams gewonnen, ne, mit so einem krassen Pro-Polizei-Programm. Und gerade Trump hat ja auch ziemlich aufgeholt in New York, ne, und einen ziemlichen Stimmenzuwachs gehabt, den Mamdani ziemlich egalisiert hat. Also ich glaube, diese These, er würde jetzt hier nur woke, vor allem, ich wüsste auch gar nicht, wen er mit woke anspricht. Also verstehst du, wenn er nach irgendwie LGBT-Sachen gefragt wird, dann sagt er, ja klar, stehe ich zu. aber von alleine redet er genau über die drei Themen, über die ich eben gesprochen habe. Also der ist nicht woke. Also das ist, glaube ich, auch so eine Fehlinterpretation dessen, dass es immer heißt, so die Linke sei immer so extrem woke. Das ist eigentlich eher so diese das linksliberale Establishment in den USA gewesen. Also ich meine, nach George Floyd kniete dann irgendwie so die halbe Fraktion im Abgeordnetenhaus mit irgendwie so Kente-Cloths irgendwie für George Floyd um die Ecke, um natürlich dann nichts zu machen, irgendwie was irgendwie meaningful wäre in Sachen Polizeireform. Nee, ich würde auf jeden Fall sagen, dass Mamdani da einen Weg gewiesen hat, wie man auch die Arbeiterklasse wieder ansprechen kann. Also ich meine, gibt ja diese Videos auch, wo den irgendwelche Taxifahrer irgendwie da irgendwie ansprechen. Der kommt schon gut an bei normalen Leuten.
Und was für Auswirkungen meinst du, hat das auf die Demokratische Partei? Ein Thema, womit du dich sehr viel beschäftigst. Schreibst auch gerade ein Buch, wenn ich mich richtig erinnere. Ich meine, schon vor der Wahl, gut, jetzt nach der Wahl wollen natürlich alle ihn gratulieren, ne, verständlicherweise, aber schon vor der Wahl hat zum Beispiel Obama ihn unterstützt oder endorsed, meine ich, Bernie Sanders und AOC haben dann relativ spät erst eigentlich ihre Unterstützung angekündigt, während einige prominente New Yorker Demokraten zu seiner Kandidatur mehr oder weniger geschwiegen haben. Aber jetzt, dass er halt gewonnen hat und Bürgermeister wird, meinst du, dass er eher am längeren Hebel sitzt oder seine Partei oder die Partei, die ihn unterbinden möchte?
Das ist schwierig zu, also ich finde, deine Formulierung ist vollkommen korrekt. Also es sollte unterbunden werden. Also Chuck Schumer, der Fraktionsvorsitzende, so könnte man es vielleicht übersetzen, der Demokraten im Senat, hat ihn ja öffentlich nicht endorsed, ne? Und gesagt, ja, ich habe halt gewählt in New York, aber ich sage nicht für wen. Was ich lustig finde, weil man allen Bernie-Anhängern bei den letzten drei Wahlen immer gesagt hat und allen Linken, vote blue no matter who, egal wer da für die Demokraten antritt, für den stimmen wir. Ich glaube, bei Obama, game recognized game. Also Obama ist, ich finde, ein ganz furchtbarer Präsident gewesen, der auch einen erheblichen Beitrag geleistet hat zum Aufstieg von Donald Trump. Aber der hat ein gewisses politisches Gespür. Und der sieht, wo die Partei sich hinbewegt. Und jetzt hält er ja auch schon so leichte Oligarchenreden. Und ich frage mich, wie das so in seinem Millionen-Dollar-Anwesen in Martha's Vineyard bei den Nachbarn ankommt. Aber das ist vielleicht eine andere Geschichte. Es ist so, dass die Partei ein erhebliches Rekrutierungsproblem hat, ne? Weil es halt einfach eine furchtbare Partei ist. Die machen keine anständige Oppositionsarbeit gegen Trump, verkämpfen sich in die falschen Themen, sitzen immer noch irgendwie an den Geldtöpfen reicher Geldgeber, die natürlich jetzt nicht unbedingt das Interesse haben, das Leben der arbeitenden Menschen irgendwie besser zu machen in den USA. Aber natürlich hat Mamdani sie besiegt. Das kann man nicht anders sagen. Ne? Also ich meine, was da an Kampagnengeldern aufgefahren wurde, zweistellige Millionenbeträge, um ihn zu verhindern. Er hat jetzt natürlich eine gewisse Hausmacht. Wie sich das politisch manifestiert, ist eine andere Frage. Also viele dieser Kernforderungen, über die wir gerade geredet haben, also den Rent Freeze, den kann er selber durchsetzen, mehr oder minder. Er besetzt einfach den entsprechenden Verwaltungsrat mit Leuten, die halt einfach sagen, nö, jetzt gibt's erstmal keine Mietsteigerung mehr. Alles andere musste dann halt mit dem Bundesstaat verhandeln. Also die MTA, ne, also die öffentlichen Verkehrsmittel betreiben, die gehören dem Bundesstaat. Katie Hochul, die ist ihm jetzt nicht komplett abgeneigt, aber die ist ein Corporate Democrat, ne? Also als sie bei einer Veranstaltung mal von Mamdani aufgetreten ist, was ich für einen großen Fehler für sie halte, hat man sie ja angeschrien und gesagt, besteuer endlich die Reichen. Und die meinte so, ja, ich höre euch schon. Und im Interview hat sie dann gesagt, ja, nee, ich habe mich doch verhört. und bei den kostenlosen Bussen will sie auch nicht mitmachen. Also die winden sich da wirklich. Insofern, ich glaube, was Mamdani, da muss, glaube ich, so ein bisschen die Theorie der permanenten Mobilisierung ran. Natürlich ist es so, dass wenn jetzt irgendwie die State Legislature, ne, also irgendwie das Landesparlament oder alles, was irgendwie den Bund betrifft, Mamdani hat halt einfach eine absolute Manpower von Leuten, die dann auch einfach die Telefone heiß telefonieren und dann einfach bei den Abgeordneten anrufen oder auch einen Druck machen auf die Gouverneurin, solche Dinge umzusetzen. Ich glaube, das ist die einzige Art, überhaupt Dinge politisch in den USA durchzusetzen. Also das System, ich weiß, ihr liebt eure Verfassung, aber es gibt einen Grund, warum es so oft in Gridlocks landet und warum man ständig irgendwelche Zusatzartikel da reinsetzen muss, in denen zum Beispiel drinsteht, dass man sich andere Leute nicht als Sklaven halten kann. Das hätte man ja vielleicht auch ursprünglich mal reinschreiben können. Aber viele Dinge, die durchgesetzt wurden, zum Beispiel auch während der Bürgerrechtsbewegung, sind durchgesetzt worden einfach durch diese Mobilisierung. Also dann gab es halt einen Marsch auf Washington oder so, ne? Und das Albany ist ja ist ein bisschen weg, aber da kommt man schon hin. Da kann man sowas organisieren. Und man hat ja jetzt auch schon gesehen, also das Wahlsystem sorgt ja mit diesem Vorwahlsystem, ne? Also dass es diese Vorwahlen gibt, wirkt sich manchmal auch so ein bisschen negativ aus auf linker Perspektive, weil so gerade bei den Demokraten die Stammwählerschaft auch halt schon doch echt so Leute sind, die noch irgendwie so Hillary Clinton still with her Aufkleber hinten irgendwie auf der Stoßstange haben. Aber auf der anderen Seite sorgt es natürlich auch dafür, dass so Leute wie Mamdani dann rankommen. Und ich glaube, wie ich Mamdani als Politiker einschätze, also er telefoniert ja jetzt auch schon irgendwie mit den Leuten und versucht da was zu regeln, versucht er jetzt zum Beispiel auch so ein bisschen auch mit dem Partei-Establishment klarzukommen, weil ich glaube, dass der so einer, er möchte halt deliveren, ne? Also ja. der will jetzt nicht alles umwerfen, das ist irgendwie auch kein Trump oder so, sondern er will sehen, okay, man kann hier was machen. Und das würde ich sagen, ist auch auf einer normativen, wenn ich jetzt mal staatstragend argumentieren darf, Ebene gut, dass das einfach in den USA und zunehmend auch in Deutschland die Leute nicht das Gefühl haben, dass sich irgendwie staatliches Agieren irgendwie positiv auf deren Leben auswirkt. Und dass er im Grunde genommen jetzt, ne, mit dem Rent Freeze, mit den Free Buses oder so einfach demonstrieren möchte, dass man mit den Institutionen, die einem zur Verfügung stehen, die demokratischen Institutionen, die natürlich korrumpiert sind, die sind korrumpiert von Geld, in den USA ganz besonders, dass man da irgendwie was regeln kann. Und ich denke auch, dass er mit dem Charisma, das sich ja jetzt nicht nur gegenüber seinen Anhängern, sondern glaube ich auch teilweise auch gegenüber seinen Gegnern, ne, siehe Curtis Sliwa, der Republikaner, fand ihn ja eigentlich auch ganz cool, dass das natürlich seine Stärke ist. Und ja.
Du sagtest, er will deliveren. Kannst du vielleicht noch ein paar Wörter sagen über sein Übergangsteam. Ja. Ich weiß nicht genau, wie man das nennt, weder auf Englisch noch auf Deutsch, aber da hocken ein paar sehr interessante Persönlichkeiten drin, wie Lise Kahn, die schon unter Biden eine der im guten Sinne schärfsten Attackehunden sozusagen gewesen ist in seiner Administration. Was hat jetzt sein Team vor? Die haben jetzt knapp 7 Wochen, glaube ich, bis er ins Amt eingeführt wird. Was wird bis dahin alles aufgefahren?
Also so wirklich viel ist inhaltlich noch nicht rausgedrungen, aber die Leute an sich, das ist eine echt, echt gute Personalwahl. Also ich bin absoluter Lina Kahn-Ultra. Lina Kahn war in der, wie nennt man das denn auf Deutsch, die FTC, also so praktisch das Kartellamt. Kann man das so
ja,
nennen?
Ja, also ja, wahrscheinlich Kartellamt, ja.
Ja, ja, genau.
Stimmt, Lina, halt, nicht Lise, Verzeihung, ja, Lina. ZuhörerInnen.
Die ist, das ist ein Zögling von Elizabeth Warren, Senatorin aus Massachusetts, die halt so ein absoluter Finanzregulierungs- und Rechts-Policy-Wonk ist. Die hat halt diese Behörde geleitet unter Biden und halt ist wirklich rigoros vorgegangen gegen irgendwelche pharmazeutischen Hersteller, die überteuert irgendwie Asthma-Inhaler angeboten haben, gegen Banken, die unfaire Gebühren genommen haben von ihren Kunden. Das heißt, da ist wahrscheinlich jemand da, die er dafür einsetzen wird, zu schauen, was kann man eigentlich bei Steuern exekutiv machen, was kann man bei Regulierungen exekutiv machen. Das ist, glaube ich, ein massiver Unterschied zu dem Problem, das ja Brandon Johnson hatte, also ist auch so ein linker Bürgermeister in Chicago, der halt auch aus so einer linken Ecke kam und so von Grassroots hochgekommen ist, der aber einfach offensichtlich nicht diese politische Professionalität mitgebracht hat und dieses Ding an Institutionen. Und bei Mamdani ist jetzt schon klar bei den Leuten, die er da geholt hat, das hier ist, glaube ich, auch dabei, also Leute, die auch in der Verwaltung von New York schon tätig waren, und da vermutlich versuchen wird, kleine Stellschrauben zu drehen, die man, also die USA ist ja ein relativ exekutivlastiges Land, so im Vergleich zu Deutschland. Der wird jetzt versuchen auszuloten, was er einfach aus eigener Macht da machen kann. Aber so genaue Details weiß ich dazu auch noch nicht. Das konstituiert sich jetzt auch gerade, das Transition Team.
Ja, dann lass uns vielleicht die andere Seite der New Yorker Politik anschauen, beziehungsweise der amerikanischen Politik, aber mit ihren Roots in New York. Die Wahl fand auch statt, während eines sogenannten Government Shutdowns, die immer häufiger stattfinden in den USA. Nicht nur, ja, aber oft unter republikanischer Herrschaft. Was?
Das ist eine Tradition wie Thanksgiving und
ja, genau. Also das ist der Shutdown ist jetzt gerade am Enden, während wir sprechen, aber das war der längste Shutdown in der amerikanischen Geschichte. Über 30 Tage, wo alle Angestellten des Staates kein Gehalt ausgezahlt bekommen haben, viele notwendige Infrastruktur runtergefahren werden musste. Und bei der Wahl, wo Mamdani gewählt wurde, haben auch Republikaner eigentlich bundesweit dafür sozusagen eine Abstrafung bekommen. Und dennoch, nur wenige Tage danach, knicken die Demokraten ein und unterschreiben irgendein Abkommen mit Trump, damit zumindest vorübergehenderweise die Regierung wieder funktionieren kann. Wie würdest du das lesen? Also die Demokraten haben doch eigentlich gerade eine Bestätigung bekommen, dass die oppositionelle Haltung, so fragil und schwach sie auch sein mag von den meisten Demokraten, wahlpolitisch eigentlich zu ihren Gunsten verläuft und trotzdem dann wenige Tage später werfen sie das Tuch.
Ja, das sind halt die Demokraten, wie ich sie kenne und liebe. Also das ist ja auch nicht das erste Mal, dass sie da bei Trump einknicken. Also die spielen immer Hardball bei Sachen, die vollkommen irrelevant sind, wie zum Beispiel damals beim letzten Shutdown, ob wir jetzt Trump noch mal ein paar Millionen für die Mauer geben sollen oder nicht. Dieses Mal ist es aber wirklich existenziell. Also da muss man, glaube ich, ein bisschen ausholen. Es ging halt hauptsächlich um die staatlichen Zuschüsse zur Krankenversicherung, also Obamacare. Die USA haben ja keine allgemeine Krankenversicherung. Ein gewisser Bernie Sanders wirbt da seit Jahrzehnten für, aber der Versicherungsindustrie gefällt das nicht so. Und die Privaten müssen halt Gewinne machen, und weil die seit Obama diese Gesundheitsreform verabschiedet hat, halt auch nicht einfach jeden ablehnen können, der schon irgendeine Vorerkrankung hat, mit dem man also keine Gewinne machen kann, schießt der Bund halt erhebliche Zuschüsse da rein, ne? Und die wollte Trump jetzt wegkürzen. Ist natürlich doof. Die Demokraten wären ja jetzt nicht in der Situation, wenn sie von Anfang an mal eine richtige Gesundheitsreform gemacht hätten mit Obamas Mehrheiten, aber naja, so sind die Dinge halt. Aber es ist ja vollkommen klar, dass wenn jetzt diese Subsidies, also diese Zuschüsse auslaufen, dass es erhebliche Leute gibt in den USA, die sich keine Krankenversicherung mehr leisten können. Mhm. Und dass da werden Leute sterben, ganz klar. Da werden Leute sterben. Währenddessen sind für 40 Millionen Leute halt auch irgendwie die Lebensmittelmarken, gibt's da auch, SNAP Benefits irgendwie ausgelaufen. Und deshalb ist es diesmal wirklich einfach um viel gegangen. Und im Grunde genommen der Deal, den sie jetzt mit den Republikanern geschlossen haben, nämlich einfach eine kleine Übergangsfinanzierung und wir stimmen mal ab irgendwie nach den aktuellen Mehrheitsverhältnissen irgendwie über die Subsidies, ist eigentlich der Deal, der von Anfang an vorgeschlagen wurde irgendwie von den Republikanern. Das heißt, sie hätten einfach direkt nachgeben können oder Stand Your Ground. Und Stand Your Ground wäre halt die beste Version gewesen, weil, wie du schon gesagt hast, also laut Umfragen wird Trump und die Republikaner dafür halt verantwortlich gemacht. Und die Wahlsiege, die sie ja jetzt gefeiert haben, ne, in diesen Off-Year, sprechen halt auch dafür, dass es eine ganz große Unzufriedenheit mit Trump und den Republikanern gibt. Übrigens auch in der eigenen Partei. Also das ist also gerade Leute, die in so in ärmeren Bezirken sind, schon. Was passiert ist, also was meine Interpretation dessen ist, was passiert ist, ist Folgendes. Es gibt so in der amerikanischen Politik das Konzept des Rotating Villain, ne, des rotierenden Bösewichts. Wenn du, keine Ahnung, bei Obamacare war es zum Beispiel so, ne, dann irgendwie eigentlich stabile Mehrheiten hast, ne, und dann irgendwie aber eigentlich die Gesetze nicht durchbringen möchtest, dann redet man halt mit irgendjemandem, wer muss sich gerade nicht zur Wiederwahl stellen, und das sind dann Leute, die dann auf einmal Bedenken haben. Und genauso war es diesmal auch. Also die 8 Senatoren, die dann irgendwie mit den Republikanern gestimmt haben, keiner von denen, es sind auch alles eher so rechte, zentristische Senatoren, für die Demokraten, die haben halt alle jetzt 26 keine Wiederwahl, ne, sondern 28 und 30 erst. Und da gibt es dann halt zwei Lesearten. Die eine Leseart ist Chuck Schumer, ne, also der Minderheitensenat der Demokraten, hat seine Fraktion nicht unter Kontrolle. Mhm. Das wäre auch schon ein Grund zu sagen, okay, absägen. Oder aber,
was aber nichts Neues wäre bei den Demokraten. Hm? Das wäre ja nichts Neues, dass die Demokraten ihre eigene Fraktion nicht unter Kontrolle haben und dass ein paar nach Rex ausweichen.
Ja, die Sache ist nur, weichen die halt so ab. Also ich meine, nehmen wir mal irgendwie, als Biden in der Regierung war, da waren es ja immer irgendwie Kirsten Sinema aus Arizona und aus West Virginia, der Joe Manchin. Die waren dann halt irgendwie der Rotating Villain, ja. Mhm. Ich glaube schon, dass da ein bisschen mehr dahinter steckt, ja, als man hat die Leute halt nicht unter Kontrolle. Also es ist ja auch so, dass die ganzen Senatoren, die im Senat sitzen oder alle Politiker, das läuft ja auch, wie die rekrutiert werden, häufig über Fundraising-Tools der Zentralpartei, also das Democratic National Committee, mit denen man sich dann entsprechende Leute halt ins Boot holt. Ne? Also ich meine, der Senat sieht ja so aus, wie er aussieht, ne? Einfach weil das diese Politiker sind, die diese Partei halt immer rekrutiert. Und hinter denen kann man sich dann verstecken. Das ist so ein bisschen wie in Deutschland auch, ne? Ist klar, also bei der SPD oder bei den Grünen kannst du alles rausstreichen, was die so zaghaft an Umverteilungsmaßnahmen reinschreiben, in dem Moment, in dem da auch nur die FDP ist oder, ne? oder die CDU. Und ich vermute, dass das diesmal auch so gelaufen ist. Ich glaube, der Unterschied ist nur, dass die Wähler diesmal nicht mitmachen. Also die Wut ist groß, wirklich, wirklich groß darüber, ne, dass sie da nachgegeben haben. Und es gibt ja jetzt auch, jetzt nicht aus dem Senat, aber aus dem Repräsentantenhaus, aus der anderen Parlamentskammer, auch jetzt Rücktrittsforderungen irgendwie an Chuck Schumer. Wobei man auch sagen muss, es ist halt, na gut, wenn der es nicht macht, dann macht es halt jemand anders, der ähnlich ist. Ne? Also es ist einfach so, es gibt einfach nur eine kleine Zahl von linken Abgeordneten in beiden Parlamentskammern. Und wenn man so ein bisschen an die Perspektiven jetzt auch der politischen Linken in den USA denkt, muss man halt schauen, wie man diese Zahl ein bisschen größer machen kann. Aber da merkt man auch auf jeden Fall, dass sich da was tut.
Ja. Ja, du hattest vorhin gesagt, dass Trump auch in seiner eigenen Partei nicht nur beliebt ist. Ich habe auch heute ein interessantes Gespräch gelesen mit Newt Gingrich, der tatsächlich noch lebt. Ich dachte, er sei schon tot gewesen, aber
wir können sagen, schlecht Glück jedet immer Jod.
wo er auch darüber gesprochen hat, also es ging einfach darum, warum die Republikaner so schlecht abgeschnitten haben, wo Trump selber sagt, die schneiden schlecht ab, wenn er halt nicht auf dem Wahlzettel steht. Der kann aber nicht immer auf dem Wahlzettel stehen und er wird ja in 3 Jahren gar nicht mehr auf dem Wahlzettel sein, weil es ja bekanntlicherweise eine 2-Amtszeitenbegrenzung gibt für den Präsidenten in den USA. Nun meine Frage, wie sieht gerade die Machtverhältnisse innerhalb der Republikanischen Partei aus? Gibt es bedeutsame Zentren, die gegen Trump agieren? Eigentlich hatte doch die gesamte Partei in seinen Händen, oder nicht? Auch wenn seine Politik zum Teil die eigene Basis dann schadet.
Ja, absolut. Also es gibt so ein paar Renegades in der Partei, gerade Marjorie Taylor Greene, so eine doch schon echt auch rechtsradikale Abgeordnete, die jetzt aber zum Beispiel auch kritisiert hat, dass die Republikaner eigentlich überhaupt gar keinen Plan haben für die Krankenversicherung. Es gibt viele Leute, also schon ein paar mehr Leute in der Partei, die auch sehr kritisch sind, was so die doch recht bedingungslose Unterstützung der Netanyahu-Regierung bei ihren Kriegsverbrechen in Gaza angeht. Aber die Sache ist die, dass du bedenken musst, dass das Trump jetzt in einer ganz anderen Position ist, als er das erste Mal Präsident war. Da war er nämlich Präsident, relativ überraschend, und im Kongress saßen aber weitgehend noch die alten Reagan-Republikaner. Mittlerweile ist es so, dass also im Repräsentantenhaus sowieso, weil er alle 2 Jahre gewählt wird, da kannst du relativ schnell Leute austauschen, wo er dann ja auch gesagt hat, also ne, Liz Cheney zum Beispiel, die Tochter des großen Staatsmanns Dick Cheney. da hat er dann einfach gesagt, die ist furchtbar, weil sie nicht irgendwie mit ihm mitgestimmt hat. Und dann hat er dann halt irgendwie einen Challenger zu ihr unterstützt. Und dann war sie dann halt auch raus. Das heißt, diese Partei ist auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Bis zu dem Punkt, der vielleicht irgendwann kommen kann, dass das halt Wahlsiege kosten kann. Aber das ist in den USA halt so, dass die, also jetzt werden ja auch, glaube ich, gerade wieder irgendwie die Wahlbezirke, oder weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall die Wahlbezirke sind ne, durch Gerrymandering, also die sehen teilweise aus wie ein Rorschach-Test. Also man bastelt sich das halt so zurecht, dass man halt die meisten Leute in relativ sicheren Kongresssitzen sind, ne? Und man da auch nicht viel Gegenwind erwarten kann.
Insofern, glaubst du, es gibt irgendjemanden in der Partei, sei es Trump selbst oder die Leute um ihn herum, die einen Gameplan, also die eine Vision haben, die über die nächsten 6, bis 12 Monate hinausgeht. Weil man hat oft das Gefühl, dass die Politik sich jede paar Stunden nach Lust und Laune von Trump verändert. Also gibt es eine republikanische Vision für das Land? Man könnte genau die gleiche Frage für Demokraten stellen, die haben eigentlich beide keine Vision. Aber was ist für dich das Wesentliche gerade an seiner Politik und an seine Perspektive für den Rest seiner Amtszeit?
Das ist vollkommen erratisch. Ich kann da keine Prognosen machen. Aber ich glaube, was ein interessanter Flügel der Republikaner ist, den ich auch beobachtet habe, so ein bisschen ist, es gibt auch so eine leicht, ich würde es jetzt nicht Labour-Populist-Rechte nennen, aber es gibt also so Leute wie J.D. Vance selber, Leute wie Josh Hawley oder Orrin Cass, der betreibt so ein Think Tank, mit der er versucht, die Republikaner so ein bisschen auf Arbeiterpartei zu trimmen. Das sind durchaus Leute, die, keine Ahnung, zum Beispiel für die Einführung von Kindergeld sind oder so, ne, die auch sagen, okay, wir können auch über höhere Mindestlöhne und sowas reden, die auch teilweise nicht komplett jetzt gegen Gewerkschaften sind, ne, sie Vans oder so, auch wenn sie ihn da nicht haben wollten, ist ja zum UAW-Streik gegangen. Und ich glaube, dass dieser Anti-Elitarismus, den die Republikaner ja so ein bisschen fahren, natürlich eigentlich vollkommen unglaubwürdig ist mit jemandem wie Trump, ne? Der nun wirklich irgendwie in einem goldenen Hochhaus wohnt. Und dass sie halt gemerkt haben, dass der aber in Power gekommen ist, indem er halt die Sentiments irgendwie gerade der White Working Class oder zu Trumps Bewegung ist ja wesentlich diverser, als immer behauptet wird, überhaupt der Working Class gekriegt hat. Mhm. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, wo sich so die Post-Trump-Zeit hinbewegt. Also ich fürchte, was jetzt noch ansteht in den nächsten Jahren, ist eher, dass es einfach so einen weiteren Autoritarismus-Schub gibt. Ne? Also ich meine, wir kennen alle diese Videos, maskierte Eisleute da irgendwie Tränengas in Autos spritzen mit Kleinkindern drin. Die Leute verschwinden, tauchen nicht wieder auf. Leute werden aus dem Land geworfen, wenn sie an Unis protestieren in Sachen Gaza. Das wird auf jeden Fall weiter zunehmen, aber ansonsten, wo ist da bitte die Linie? Ne? Also ich meine, hier, da werden Tariffs verkündet, ne, hüben wie drüben, 100%, dann wird es wieder eingestampft, dann soll mal irgendwie Grönland erobert werden und Kanada und dann mal wieder nicht. Also das ist, glaube ich, echt weniger eine Linie zu erkennen, als auch noch in der ersten Amtszeit von Trump, weil, ja.
Aber glaubst du, ich meine, kriegst du von mir keinen Widerspruch, aber ich hatte ja, also dieses Gespräch, das ich vorhin erwähnt habe mit Newt Gingrich, also Newt Gingrich sagte in diesem Interview, ich habe vergessen, wo das erschienen ist, ich glaube, das war in der New York Times, gestern oder heute, aber er sagt, er gibt selber zu, Trump hat leider recht, wenn er nicht auf dem Wahlzettel ist, schneiden wir schlechter ab. Und es gibt eigentlich zumindest momentan keinen offensichtlichen Nachfolger für Trump. Vielleicht J.D. Vance, aber seine Popularität ist nicht im Ansatz vergleichbar mit Trumps. Und es scheint, egal was Trump tut, dass er seine Basis nicht verlieren kann. Also es gab ja die Videos schon vor der ersten Wahl, wo er die ekelhaftesten Sachen über Frauen sagte auf Mikro. Mhm. Das hat ihn nicht geschadet. Jetzt auch die neuesten Epstein-Enthüllungen, wo es tatsächlich aussieht, als wüsste Donald Trump sehr wohl und sehr genau über was alles auf Epsteins, ich weiß gar nicht, wie man das Namen ausspricht, Insel passiert ist. Aber all das scheint sein Publikum oder seine Basis nicht zu beeindrucken.
Ja, das ist richtig, wobei dieses, wenn er nicht auf dem Wahlzettel steht, also ich glaube, wenn er jetzt auf dem Wahlzettel gestanden hätte, hätte er auch eine ganz schöne Schlappe bekommen. Also ich glaube ja generell, dass so, klar, natürlich, der hat so eine Anhängerschaft, die sehr devoted ist und die, wie er ja mal gesagt hat, wenn er jemanden auf der Fifth Avenue erschießt, würde ihn das keine Stimme kosten. Das gibt's sicherlich, aber im Grunde genommen ist er ja so auch 2024 und auch 2016 einfach gewählt worden, meiner Meinung nach, für ihn ganz erheblichen materiellen Problemen im Land, die auch von Demokraten mitverursacht wurden. Aber natürlich, klar, also es ist auf jeden Fall wesentlich mehr Führungskult, als es 2016 war. Also jetzt, ich meine, du hast ja gesehen, wie das Oval Office da dekoriert hat. Und also die Leute, die da kommen, das ist ja wirklich wie eine Audienz beim König, ne? Wie sie ihm dann erzählen, wie toll das ist, was er alles so macht. Da gibt's
auch diese gigantischen Porträts von sich, die er auf manchen Ministerien oder von manchen Ministerien runterhängen lässt.
Ja, ja,
beeindruckend. Ja, ja. Hat so ein bisschen was George Orwell-haftes.
Ja, ja. Nee, ich, also es gibt keine Alternativen zu Trump bei den Republikanern. Und ich würde auch sagen, mittlerweile merkt man auch so, dass das Alter doch ein bisschen bei ihm einsetzt. Also noch nicht so stark wie bei Biden. Das war ja schon 2019, 2020 erkennbar. Aber natürlich wird es ein riesen Turmoil geben, wenn er irgendwann nicht mehr da ist. Und gerade so bei den Midterms, naja gut, ich meine, die Demokraten sind halt auch weiter historisch unpopulär, ne? Also es gibt, glaube ich, einfach immer mehr Double Hater, die einfach mit beiden Parteien nichts anfangen können. Und wenn die Republikaner irgendwann merken, spätestens nach den Midterms, also spätestens nach 2026, dass Trump sowieso erstmal nicht mehr wiedergewählt werden kann, lame duck, dann werden die sich auch versuchen, ein bisschen anders zu profilieren. Frage ist halt, womit? Ne? Weil Trump hat nie irgendetwas angeboten, nichts, was in irgendeiner Art und Weise Sinn ergeben hat, ne? Oder irgendwie den Leuten geholfen hätte. Und diese Leere muss halt gefüllt werden. Also ich würde J.D. Vance nicht unterschätzen. Es ist ein sehr, sehr intelligenter Mensch, der, glaube ich, tatsächlich versucht, die Mega-Bewegung so ein bisschen mehr in so ein Working-Class-Right-Wing-Populism zu überführen.
Du hast gerade von der MAGA-Bewegung gesprochen. Meinst du, es gibt eine MAGA ohne Trump oder jenseits von Trump? Der hat gestern gesagt, in einem sehr unterhaltsamen Fox News-Interview, er hätte MAGA erfunden, er weiß, was MAGA will. Während die vorhin von dir erwähnte Marjorie Taylor Greene, die auch immer in manchen Fragen Trump kritischer auftritt, manchmal sozusagen von links, sie kritisiert also unsere Sozialpolitik. Gestern hat sie aber auch gesagt, es sollten gar keine Ausländer an amerikanischen Unis studieren dürfen. Also auch so eine interessante Mischung aus Positionen. Aber gibt es MAGA after Trump?
Also ich weiß nicht, also das ist ja auch keine wirkliche Ideologie, ne? Also das ist ja jetzt, es ist ja nicht wirklich ausbuchstabiert worden. Klar, es gibt halt Leute, die Trump bedingungslos folgen, aber in anderen Sachen eigentlich auch nicht. Also nehmen wir mal das Thema Impfung. Also Trump ist ja super pro Covid-Impfung gewesen, ne? Und meine Operation Warp Speed und so. Und da gehen ja ganz viele bei MAGA überhaupt nicht mit, ne? Irgendwie bei diesen Geschichten. Es gibt extrem viel auch aus dem MAGA-Umfeld von Leuten, die Israel wirklich komplett anders sehen, ne? Tucker Carlson zum Beispiel, der früher mal einer seiner Einflüsterer war. Insofern, das ist wahrscheinlich wie nach dem Tod von Genghis Khan. Da versucht halt einfach jeder, sich da irgendwie so ein bisschen was zu holen, ne? So ein bisschen was abzuschneiden. Aber natürlich kranken solche Bewegungen, die nicht auf Ideen basieren, sondern nur auf Leuten, immer daran, dass, wenn die Leute dann irgendwann weg sind, dass danach nichts mehr kommt. Was natürlich jetzt, ne, wenn man das Thema nur zurückführt, auf die Linke jetzt natürlich eine großartige Zeit wäre, irgendwie mal die Demokraten zu hijacken und mal irgendwie ein Gegenkonzept anzubieten für eine populistische Linke, ne, die das in irgendeiner Art und Weise ersetzen kann. Also dieses Opening gab es ja 2016 auch schon mit Bernie Sanders, ne? Also der ja auch, gibt auch Umfragen, die sagen, er hätte besser abgeschnitten gegen Trump, ne? Also dieses Moment, also die Zentrifugalkräfte, das ist auch in Deutschland so, richten sich gerade gegen die Mitte oder gegen die sogenannte Mitte, weil die einfach ihre politischen Versprechen nicht einlöst. Und das schon seit sehr, sehr, sehr langer Zeit nicht mehr.
Und ja, das war tatsächlich auch die Frage, die ich dir gerade stellen wollte, aber vielleicht ein bisschen spezifischer. Glaubst du, dass, also du hattest vorhin beschrieben, diese Risse innerhalb der Republikaner, dass es einen Teil des republikanischen Apparats gibt, der aus der Partei sowas wie eine rechte Arbeiterpartei zu machen versucht. So mit ein bisschen mehr Sozialpolitik, bisschen mehr Arbeitsplatz, Beschaffungsmaßnahmen oder auch einfach Arbeitsplätze schützen, aber immer mit so einer nationalistischen Note. Meinst du, dass da auch ein Keil reingetrieben werden kann, also dass ein Teil der republikanischen Basis von einer populistischeren Ansprache und einer sozialeren Politik von den Demokraten auch zurückgewinnbar ist?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, so die ersten Testballons in die Richtung werden jetzt fliegen, zum Beispiel in Maine, ne? Wo es ja so ein ja, nee, lass Maine nach hinten vertagen. Ja, ich glaube auf jeden Fall, dass man Wähler so zurückholen kann. Weil die politische Ansprache der Republikaner hat lange daran gekrankt, dass die einfach komplett ausgeblendet haben, was so die Lebenssituation der Leute ist. Und das ist bei Trump halt anders gewesen, ne? Hier, they took our jobs. Also da hat ja keiner drüber geredet. Davor war halt learn to code angesagt, ne? Lern halt irgendwie programmieren, ist deine eigene Schuld. Und hier, ne, ansonsten auch über Sozialpolitik oder so nie geredet worden. Und mit Trump schon, ne? Also zumindest über den Zustand der Wirtschaft und irgendwie, was man so für Jobs braucht. Und bei den Demokraten ist das ja jetzt so die letzten 7, 8, 9 Jahre das Problem gewesen, ne? Dass einfach nur noch so professionelle Manager-Class-Themen irgendwie angesprochen werden. Und jetzt kommen aber immer mehr Leute um die Ecke und jetzt komme ich doch irgendwie zum Maine. Da gibt es einen relativ interessanten Kandidaten, Graham Plattner heißt es, ein ehemaliger Marine, der jetzt irgendwie Austernfarmer ist, der halt auch sofort irgendwie sagt, hier, meine Gegner sind die Oligarchen und die Milliardäre, die sie finanzieren, der auch für Medicare for All ist und jetzt in den Umfragen eigentlich auch relativ gut dasteht. Insofern, also Trump ist ja jetzt nicht Präsident geworden, weil, also es gibt Leute, also ein Großteil der USA wählt einfach immer Demokraten oder Republikaner, egal was ist. Und dann gibt's halt Leute dazwischen. Und unter diesen Independents, ne, den unabhängigen Wählern, sind halt extrem viele Leute, die einfach die prekäre Situation haben, in prekären sozialen, sozioökonomischen Situationen sind. Und die kann man natürlich abholen. Und das ist jeweils 2016 und 2024, als Trump gewonnen hat, halt so gewesen, dass du auf der einen Seite halt irgendwie diese Austeritätspolitik von Obama nach der Finanzkrise hattest, die sich ganz negativ auf die Leute ausgewirkt hat, genau wie die Freihandelspolitik. Und 2024 halt irgendwie die Inflation und dass Biden die anfangs eigentlich ganz gute Sozialpolitik, die er gemacht hat, halt komplett über den Haufen geworfen hat. Und jetzt ist die Inflation ja unter Trump nicht besser geworden, ne? Und irgendwie die Lebenshaltungskosten auch nicht. Und das ist jetzt natürlich genau da, wo man jetzt reingehen kann. Und ja, man kann diese Leute zurückholen und auf jeden Fall genug, um Wahlsieger einzufangen. Und ich glaube auch, dass wenn es einen überzeugenden linken Kandidaten gibt, ja, der für diese Themen steht, dann ist es auch egal, ob die jetzt nochmal irgendwie die Wahlbezirke nochmal ein bisschen anders ziehen. Ne? Also ich meine, schau dir die Wahlergebnisse von Franklin D. Roosevelt an. Also da spielt Gerrymandering dann auch keine Rolle mehr.
Genau, ja. Ja, ich meine, das wäre, denke ich, die letzte Chance für diese Gesellschaft, um nicht komplett in den, vielleicht ist es dann nicht Faschismus, Postfaschismus, demokratischen Faschismus, aber nicht komplett abzugleiten, ist ein Moment ähnlich wie Roosevelt in den 30ern oder auch von der anderen Seite Nixon Ende der 60er, Anfang der 70er. Also ein Moment, wo ein Kandidat durch Programm und Charisma es schafft, auch grundsätzlicher die Landkarte, also die wahlpolitische Landkarte zu verschieben, dass dauerhafte neue Koalitionen, Bündnisse geschmiedet werden. Und das ist ja was, das war im Kern die Strategie von Bernie, zu sagen, wir aktivieren die Nichtwähler, wir aktivieren die frustrierten, passiv gewordenen, plus wir ziehen einen Teil, also der proletarischen Teil der republikanischen Wählerbasis zu uns, um da eine neue Mehrheitskoalition zu schaffen. Man muss sagen, leider ist es ihm nicht gelungen. Vielleicht war das auch in den Vorwahlen nicht möglich. Vielleicht braucht es eine General Election, um da so einen Effekt hinzukriegen. Aber das wäre, denke ich, nicht nur für die Demokratische Partei die einzige Chance, sondern auch für dieses Land, überhaupt noch als Gesellschaft weiter zu bestehen über die nächsten 20, 30 Jahre hinaus. Da braucht es doch ein kleines bisschen Sozialdemokratie und Wohlfahrtsstaat, woran es in den USA gerade erheblich krankt. Aber ich befürchte, dass unsere Freunde im DNC genau das mit allen Mitteln verhindern wollen.
Ja, die Frage ist nur, ob die jetzt noch so fest im Sattel sitzen. Also ich meine, also ich teile das total. FDR hat ja, also Roosevelt hat ja damals auch explizit gesagt, also ich meine, als er Präsident wurde, war ein Teil Europas schon in den Faschismus gefallen, ne? Und auch, der war ja auch trotzdem auch Antikommunist, ne, und in den Kommunismus, und er sagte, okay, wenn wir jetzt hier nicht mal was drehen, mal schauen, wie das bei uns aussieht. Und es gab ja auch rechte, auch faschistische Bewegungen in den USA, auch irgendwie zu dieser Zeit. Was Bernie angeht, ja gut, ich meine 2016, 2020, als er kandidierte, waren die Machtverhältnisse aber auch eine andere im DNC. Also ich meine, die Wahlen sind ja, also tipping the scale, würde man im Englischen sagen. Also da wurde institutionelle Macht eingesetzt, um ihn aktiv zu verhindern. Ne? Also seitens des DNC ist es auch keine Verschwörungstheorie, das ist relativ gut dokumentiert. 2020 haben die sich auch schon abgesprochen, irgendwie, wie man den Parteitag kippen kann, sollte er die Nominierung gewinnen, wonach es aussah. Aber damals saßen diese Leute ja noch wesentlich fester im Sattel als jetzt. Ne? Also ich meine, so Leute, da wäre ja niemand auf die Idee gekommen zu sagen, ich säge jetzt irgendwie Chuck Schumer ab oder so. Ne? Und irgendwie Pelosi geht ja jetzt auch in Rente. Also die Macht dieser Leute ist extrem angekratzt. Also die Frustration bei den Wählern ist extrem groß. Nach zwei Niederlagen, die beide absolut vermeidbar waren gegen Donald Trump, hat er jeweils die schlimmste Kandidatin losgeschickt, die man sich einfach hätte vorstellen können. Und einfach auch kein Programm. Und man hat ja jetzt bei Mamdani gesehen, gut, das ist New York City, ne? Das ist eine DSA-Hochburg, da kannst du auch einfach gut Wahlkampf machen, weil in jedem Häuserblock 10.000 Leute wohnen. Aber ich glaube, wir werden 2026 auch noch einfach andere Leute sehen. Ich glaube nicht, dass 2028 jetzt ein linker Kandidat, Präsidentschaftskandidat wird, weil wenn ich mir so die aktuellen Vorwahlen, also so in den aktuellen Umfragen zu den Vorwahlen der Demokraten, ist Kamala Harris wieder vorne. Und ich meine, man muss suicidal sein, wenn man das für eine gute Idee hält. Also wirklich, also yeah. Jesus Christ, also dieses Primary Electorate ist teilweise schon, naja. aber die generell langfristige Entwicklung der Linken ist natürlich vielversprechend. Die Frage ist halt nur, wie viel Zeit man noch hat. Ne? Also wir sehen ja, welche autoritären Tendenzen Trump an den Tag legt. Ich denke mal, das wird ja bei wer auch immer da sein Nachfolger wird, wahrscheinlich nicht weniger sein. Also ich meine, es ist ja jetzt schon so, dass er jetzt irgendwie Antifa irgendwie als glaube ich, so als Terrororganisation oder irgendwas irgendwie deklariert hat und so. Mhm. Also da wird es einen neuen Red Scare geben, ne? Der da durchgesetzt wird in den USA. Insofern, so mega viel Zeit hat man nicht. Aber ich glaube, so die Frage bei den Demokraten ist so ein bisschen. Also Mamdani versucht ja jetzt so ein bisschen eher so diesen Überzeugungsweg. Ich meine, das große Schisma der Bernie-Kampagne lief ja auch einfach so zwischen Leuten, die gesagt haben, hier, wir müssen jetzt, ne, Biden attackieren, wir müssen auch wirklich auch die eigene Partei ganz offen angreifen. Und Leuten, die gesagt haben, naja, wir müssen ja irgendwie, we have to play ball. Das ist leider, also ich wäre auch eher bei der radikaleren Fraktion gewesen, muss ich sagen. aber die Reformbereitschaft dieser Leute, also ich meine, klar, ich meine, es gibt viele, die drehen sich halt mit Fähnchen im Wind, ne? Also es gibt jetzt irgendwie so Seth Moulton, so einen Zentristen, der sagt, er möchte jetzt auch keine Geld mehr von APEC nehmen oder so, aber das sind halt Leute, die sagen heute das eine, das andere. Das sind so Leute wie Kamala Harris, die war auch mal für Medicare for All. Also es gibt auch einfach super viele Leute, die so links cosplayen. Weißt du, die dann, oder Fetterman, das schlimmste Beispiel davon, ne? Yeah. So Leute, die machen dann halt einen auf links, weil, oh ja, das ist jetzt gerade diese linke Welle und am Ende delivern die dann halt auch nicht. Aber irgendwie ich weiß es nicht. Ich bin da nicht Politiker, wie ich das angehen würde. Aber ich meine, mit diesem Führungspersonal, so Chuck Schumer, Hakeem Jeffries oder so, das wird nichts. Also da kann man, also selbst wenn die Frustration im Land jetzt so groß ist, ne, dass es vielleicht doch nochmal irgend so ein Gavin Newsom oder so ein Ruben Gallego oder irgendeine von diesen Abziehbildern da oder Pete Buttigieg, weißt du, der ja einfach, glaube ich, sein ganzes Leben damit verbracht hat, seine Biografie irgendwie auf, ich werde mal Präsident irgendwie zu modellieren. Weißt du, klar, kann irgendeiner dieser Leute vielleicht irgendwie gewinnen. Ja, aber was ist dann? Was ist dann? Da kommt nämlich immer genau sowas wie bei beiden raus. Und bis dahin, was weiß ich, was da noch für Leute über den Republikanern aus der Kiste springen.
Also, ja. Ich befürchte, das ist auch das wahrscheinlichste Ausgangsszenario für die nächsten 8 Jahre oder 12 Jahre ist. Das hat auch Matt Carp gesagt, als ich ihn noch kurz vor der Wahl hier im Podcast interviewt habe, dass es vermutlich auf eine längere Phase hinausläuft, wo in einer Wahl die eine Partei gewinnt und in der nächsten Wahl die andere, weil politisch sie sich nicht so sehr voneinander unterscheiden, zumindest nicht in der Wirtschaftspolitik. und aus angestauter Unzufriedenheit und Frust immer wieder die Parteien ausgetauscht werden. Und da, denke ich, war Bernies Kampagnen 16 und 20 eine Ausnahme, oder nicht eine, also sowieso eine Ausnahme, aber auch ein Lichtblick, in dem sie gezeigt haben, dass es auch einen dritten Weg gibt zwischen kompletter Anpassung oder dritter Partei und damit Bedeutungslosigkeit, was ja Generationen von Linken in den USA versuchen. Mhm. Aber das System ist einfach strukturell so gefestigt, dass man da wirklich nicht durchkommt. Das hat bisher keiner geschafft, wird wahrscheinlich auch in Zukunft niemand schaffen.
Ja, absolut. Ja, also es muss, glaube ich, echt einfach so, also ich muss da sagen, im Nachhinein, es ist also mit Bernie auch, also er ist da vielleicht auch schon echt so ein bisschen entgegenkommend gewesen, aber ich glaube, worauf er wirklich zurecht gesetzt hat, und das hat, da hatten wir anfangs auch bei meinem Dani drüber gesprochen, ist, dass du halt wirklich eine breite Volksbürger, was weiß ich was, wie man es nennen mag, Bewegung halt brauchst, auf die du dich stützen mhm. kannst.
Weil es doch auch. Das haben wir beiden gehabt. Hm? Das haben beide ja gehabt.
Ja, genau, das haben beide gehabt, sind aber an den Institutionen gescheitert. Aber ich glaube, anders geht das nicht. Also nur durch die Institutionen funktioniert das nicht. Aber so, so Leute wie Graham Plattner, es gibt ja so einen Witz über Maine, ne? Also das ist so, die einzigen Leute, die da wohnen, sind zwei Hummer, ein Bär und Stephen King. Und und Plattner macht da irgendwie wirklich in so Kleinststädten große Hallen voll. Und das sind natürlich alles Leute, die auch mit ihrem Nachbarn reden, ne? Das sind alles Leute, die auch mal anrufen und so. Und dass das was bewegen kann, das hat man ja bei Bernie zum Beispiel in diesen ganzen Vorwahlstaaten gesehen, ne? Also es gibt ja so einen festen Ablauf, ne? Erst kommt Iowa, obwohl ich glaube, das haben sie jetzt nach hinten geschoben, und dann New Hampshire und so weiter. Und da ist er ja wirklich mit einer Armee von Freiwilligen aufgetaucht, ne? Und hat da dann auch die meisten Stimmen geholt, weil das einfach das sind Leute, die nicht MSNBC gucken, ja? Sondern oder CNN gucken, sondern Leute, die man mit persönlicher Ansprache erreichen kann. Und Leute, die sich mobilisieren lassen, die aber auch dann die Politiker selber wieder mobilisieren, ne? Irgendwie was zu machen. Aber ich meine, das amerikanische System macht es da einem wirklich nicht einfach. Vor allem auch wegen der ganzen Kohle, die da halt reinfließt. Also vielleicht noch so eine etwas randständige Anekdote. Ich war ja 2024, als die Partei mal wieder zusammenkam, um Bernie Sanders zu verhindern, ist ja kurz auch Michael Bloomberg, der auch mal Bürgermeister war in New York, dem dieses riesen Medienunternehmen gehört, ist da eingestiegen, hat da irgendwie ohne Ende Kohle in den Wahlkampf gehauen. Und da war ich halt in Texas, ne, und da lief einfach in jedem Fernsehsender die ganze Zeit Bloomberg, Bloomberg, Bloomberg. Da bin ich mit so Latino-Wählern, von Bernie auch rumgelaufen, und die so, ja, Senior Michael, ich wähle Senior Michael, ne? Weil das einfach so komplett zubombardiert wird, ne? Und haben sie mit meinem Daniel auch gemacht, aber bei dem hat es nicht geklappt. Aber das ist auch natürlich auch ein sehr, sehr lokaler Raum. Aber gegen diese Maschinerie anzukommen, ist echt, echt schwierig. Also wirklich schwierig.
Ja, da liegt die Hoffnung vielleicht tatsächlich zum einen in der großen Bürger- oder Volksbewegung, wie du gesagt hast, und zum anderen bei den Leuten, die kein MSNBC gucken.
Ja.
Gut, trotzdem. Jörg, wir haben jetzt schon ziemlich lange gesprochen. Vielen Dank nochmal für die Einblicke. Ich würde mich freuen, wenn wir vielleicht in ein paar Monaten nochmal sprechen und die paar ersten Wochen oder Monate von Mandanis Amtszeit resümieren können. Auf jeden Fall ist es nach einem sehr deprimierenden Jahr in den USA gibt es wieder einen Grund, hoffnungsvoll in das Land zu blicken. Vielen Dank nochmal für die Zeit und bis bald. Das war Jacobin Weekly für diese Woche. Vielen Dank nochmal an meinen Gast Jörg und auch an euch, unsere loyalen Zuhörerinnen und Zuhörer. Jacobin Weekly wird produziert von Jacobin. Wir sind ein sozialistisches Magazin, das viermal im Jahr in Print erscheint und jeden Tag online kostenlos und aktuell. Wenn du Jacobin unterstützen möchtest, wenn du findest, dass es solche linke Medien wie uns braucht im deutschsprachigen Raum, dann überleg doch, ob du nicht ein Abo bei uns abschließen möchtest. Das kannst du tun unter jacobin.de/abonnieren. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.